Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir miteinander Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 17. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geradenlaufs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von da nach Patara. Und wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern gesichtet und es links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter, und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten heim. Als wir nun die Fahrt beendet hatten, gelangten wir von Tyrus nach Ptolemais, und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen auch einige der Jünger aus Caesarea mit uns und brachten uns zu einem gewissen Mnason, einem Zyperer, einem alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir das Thema der geschwisterlichen Liebe an sich, im Grundsätzlichen. Heute haben wir es im konkreten Zusammenhang mit Leid und Anfechtung. Und ich habe deshalb dem heutigen Abschnitt das Thema gegeben, der Trost geschwisterlicher Gemeinschaft in Anfechtung und Leid. Der Trost der geschwisterlichen Gemeinschaft in Anfechtung und Leid. Wenn ich es richtig übersehe, dann ist der Abschnitt Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 22 bis Kapitel 21, Vers 17 nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern im ganzen Neuen Testament derjenige, der am breitesten und am intensivsten über erlebte Gemeinschaft der Kinder Gottes berichtet. Der uns nicht Mahnungen und Anweisungen zur Liebe gibt, etwa wie wir es im ersten Johannesbrief gehört haben, sondern Berichte von Begegnungen der Liebe zwischen den Brüdern und Schwestern. Warum haben wir diese ausführlichen und wiederholten Berichte von sehr gefühlvollen und intensiven Begegnungen gerade in diesem Abschnitt? Ich denke deshalb, weil der Herr seinen Apostel gerade jetzt noch einmal durch diese Gemeinschaft der Geschwister stärkt. Paulus geht schweren Zeiten entgegen. Und vor diesen schweren Zeiten stärkt und tröstet der Herr seinen Apostel und bereitet ihn damit auf das vor, was er zu erwarten hat, wem er entgegengeht. Denn, wir haben es gehört und gelesen, Paulus hat die klare Ankündigung durch den Heiligen Geist, dass in Jerusalem Fesseln und Drangsale auf ihn warten. So hatten wir es vor einigen Sonntagen, Apostelgeschichte 20, 23 gelesen. Dies bezeugt ihm der Heilige Geist von Stadt zu Stadt. So eine verallgemeinerte Formulierung muss nicht heißen, dass dies dem Paulus ausnahmslos in jeder Stadt und jeder Gemeinde angekündigt wurde, durch die er gekommen ist. Wir schauen uns es gerade noch mal an. Er war ja, das war gar nicht lange her, von Ephesus, vom langen Aufenthalt durch Mazedonien bis nach Griechenland, Korinth gereist und dann wieder zurück. Wobei wir erinnern uns noch, ein missglückter Anschlag der Juden, damals schon Ausgangspunkt und Ursache war, dass Paulus schon damals nicht von Korinth, wie ursprünglich geplant, den Seeweg angetreten hat, sondern wieder zurück übers Land gereist ist. Da kam er durch verschiedene Orte, durch verschiedene Gemeinden, nicht zwangsläufig in jeder Gemeinde, aber doch häufig, mehrfach, wurde ihm auf seinem Weg durch Griechenland und Mazedonien bis Milet, unterhalb von Ephesus, wo wir ihn das letzte Mal schon angetroffen hatten, also angekündigt, dass Leid und Gefängnis auf ihn warten. Drei von diesen und den noch folgenden Prophetien berichtet Lukas etwas konkreter. Da ist zunächst die Mitteilung des Paulus selbst, die wir gehört hatten, Apostelgeschichte 20, 22 folgende. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Zunächst ist es also eine allgemeine Leidensankündigung, die ausdrücklich nicht mehr besagt, als dass Fesseln und Leid auf den Paulus warten. Diese allgemeine Ankündigung wird durch den Propheten Agabus, dann Kapitel 21, unser heutiger Abschnitt, konkretisiert. Der kommt aus Judäa nach Caesarea und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Agabus veranschaulicht den Inhalt der Prophetie durch eine zeichenhafte Handlung und er liegt damit in der Linie der alttestamentlichen Propheten, die das immer wieder auch so gemacht haben. Wir stellen fest, die Gabe der Prophetie gab es in der Zeit der Apostel und kurz danach noch in breitem Maße. Nicht umsonst schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde erbaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten. Also nach den Aposteln hatten die Propheten in den ersten Jahren und Jahrzehnten eine durchaus fundamentale Bedeutung in der Gemeinde. In dem Maß, wie die Schriften des Neuen Testaments vorlagen, trat dann aber die Gabe der Prophetie ganz offensichtlich mehr und mehr zurück. Ganz aufgehört hat sie nie. Ich muss auch noch mal feststellen, weil gerade auch bei diesem Abschnitt viele Ausleger nichts Richtiges sagen. Prophetie ist nicht die vollmächtige Auslegung des Wortes Gottes in eine konkrete Situation hinein. So versuchen es uns viele zu sagen, weil wir anders Prophetie heute oft nicht mehr haben. Das stimmt aber nicht. Das ist die Gabe der Lehre, die vollmächtige Auslegung des Wortes Gottes in die konkrete Situation hinein. Prophetie ist der Empfang einer direkten Offenbarung, eines direkten Redens Gottes. Wir müssen da schon wahrhaftig sein. Wir sehen es auch konkret, was die Propheten dem Paulus ankündigen, hätte niemand aus dem Wort Gottes so konkret ableiten können. Zwar sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, und das beinhaltet dann ganz allgemein die Ankündigung von Leid und Verfolgung. Aber dass Paulus konkret nach der Heimkehr von der dritten Missionsreise in Jerusalem gefangen genommen und in die Hände der Heiden geraten wird, das kann daraus niemand konkret ableiten. Neu an dieser Prophetie des Agabus ist, dass auf Paulus eben nicht nur Gefangenschaft wartet, sondern dass Paulus in die Hände der Heiden gelangen wird. Das war bisher nicht gesagt. Wichtig ist auch, dass das alles zum Tod des Paulus führen werde, ist in keiner der Prophetien gesagt. Und war wohl auch nicht der Fall, da Paulus nach der Überlieferung der ersten Christenheit offensichtlich nach der römischen Gefangenschaft zunächst wieder für einige Jahre freikam. Etwas irritierend ist die Prophetie, die Paulus durch die Jünger in Tyrus erreicht. Zumindest in der Formulierung, wie sie dasteht, vielleicht habt ihr auch geschwind gestutzt. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Da schüttelt man sich kurz, fragt sich, was ist denn jetzt los? Was soll denn nun der Paulus? Soll er nach Jerusalem gehen oder nicht? Was hat der Heilige Geist wirklich kundgetan? Wenn wir die Botschaft des Agabus genau anschauen, dann dürfte die Sache so gewesen sein. Die Propheten sagten dem Paulus, was auf ihn zukommt, wenn er nach Jerusalem hinaufgeht. Die Prophetien enthielten aber wohl keine ausdrückliche Anweisung, was Paulus nun zu tun hat. Diese Anweisung erhielt Paulus selbst durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen. So hat Paulus durch die Propheten die Ankündigung, was geschehen wird, wie er sich selber dazu stellt, welche Schlüsse er für seinen Weg daraus zieht, das ist das, was er selber vom Herrn empfängt. Und da hat Paulus durch den Heiligen Geist die klare Gewissheit, sein Weg geht nach Jerusalem. Das ist der Weg, den Gott ihn jetzt führt. Und so sagt Paulus selbst, Apostelgeschichte 20, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Leiblich gebunden wird er erst in Jerusalem, geistlich gebunden ist er schon Wochen vorher. Wir sehen das bestätigt am Geschehen in Caesarea, auch da wollen die Brüder Paulus abhalten. Wir sehen alle miteinander, seine Begleiter wie auch die ortsansässigen Geschwister, alle miteinander reden auf den Paulus ein, ja nicht nach Jerusalem zu reisen. Und dann lesen wir, als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Wenn Paulus eine klare Botschaft vom Heiligen Geist erhalten hätte, er solle nicht nach Jerusalem hinaufgehen, dann wäre diese Formulierung, der Wille des Herrn geschehe, ganz unsinnig gewesen. Denn es kann niemals der Wille des Herrn sein, das Gegenteil von dem zu tun, was der Herr vorher durch seinen Heiligen Geist angeordnet hat. Vielmehr stimmen nun die Brüder in Caesarea schweren Herzens dem Willen des Herrn zu. Darauf kommen wir nachher gleich nochmal, das ist ja der Punkt, dass wir eben nicht nur wir selber, sondern auch wir alle miteinander für uns und auch für die anderen zunächst meist kein Ja haben zu den schweren Wegen des Herrn. Die kurze Aussage in Apostelgeschichte 21,4 kann deshalb nur so verstanden werden, dass Lukas in gedrängter Formulierung den brüderlich gut gemeinten Rat in Tyrus schon mit hineinpackt. Wenn Fesseln und Drangsale in Jerusalem auf dich warten, dann geh da bloß nicht hin. Und in der kurzen Formulierung kommt es dann so rüber, als wäre das tatsächlich schon die Botschaft des Geistes gewesen. Die Parallele mit der Leidensankündigung Jesu liegt auf der Hand. Man wird direkt erinnert. Wohlmeinend sagt der Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Aber Jesus muss ihn zurückweisen, weiche von mir, Satan, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Nicht ganz so scharf weist Paulus auch in Caesarea den Rat der Geschwister zurück, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht. Gegen das Leiden erhebt sich in unserem Inneren fast ganz selbstverständlich ein Nein. Ich wage zu behaupten, das geht keinem von uns anders. Leiden erscheint uns als geistlicher Unfall, als Folge der Abwesenheit Gottes in unserem Leben, als Sieg der Mächte des Bösen. Aber liebe Geschwister, das ist eine ganz und gar ungeistliche Sicht vom Leiden. Wenn wir über unser Leben zurückblicken, dann werden das viele von uns bestätigen können. die unbeschwerten Zeiten unseres Lebens waren gar nicht unbedingt die dichtesten, die intensivsten, die reichsten. Oft waren die schweren Zeiten besonders gesegnet. In ihnen hat uns der Herr seine Gegenwart, die Stärkung durch die Geschwister, ganz besonders erfahren lassen. In diesen Zeiten sind wir insbesondere in der Regel geistlich viel mehr gewachsen und reifer geworden in der Jesus-Nachfolge als auf den sonnenbeschienenen Höhenwegen. Die meisten von uns werden in ihrem Leben auch sehen, der Herr sorgt für einen Wechsel der Zeiten. Er schenkt uns Phasen der Ruhe und der Erholung, der Unbeschwertheit. Und dann kommen wieder Zeiten, da nimmt er uns in die Schule des Leidens, der Widerstände, der Trübsal. Auf Paulus warten solche Zeiten der Trübsal. Aber vorher gibt ihm der Herr eine Zeit des Trostes und der Stärkung durch die Geschwister, durch die Gemeinschaft mit ihnen. Und das flicht Lukas nun sehr detailliert hinein in den ebenfalls detaillierten Überblick über die Reiseroute. Bei der äußeren Schilderung der verschiedenen Stationen vergisst Lukas nicht die geistliche Gemeinschaft auf ganz außergewöhnlich intensive Weise zu beschreiben, wenn wir es vergleichen mit dem sonst ganz knappen Bericht der Bibel. Letzten Sonntag hatten wir schon den herzzerreißenden Abschied in Milet miterlebt und nachdem sie sich von den Geschwistern dort losgerissen hatten, fahren sie weiter nach Kos. Milet hier und Kos liegt dann hier, das sind dann die Inseln, ein bisschen vorgelagert. Am anderen Tag kommen sie nach Rhodos. Hier, habe uns mal ein Bild mitgebracht, da stand einst der berühmte Koloss von Rhodos, eine ungefähr 36 Meter hohe monumentale Figur aus Bronze gegossen über der Hafeneinfahrt. Man sieht, das Ding hatte auch eine Funktion, sollte als Leuchtturm dienen. Allerdings, die konnten sie nicht mehr sehen. Die war schon 224 vor Christus, nur wenige Jahrzehnte nachdem sie errichtet worden war, durch ein Erdbeben zu Fall gebracht worden. Aber damit wir was mit diesen Orten verbinden, von Rhodos geht es dann weiter nach Patara. Hier wechseln sie das Schiff. Bisher waren sie, wie das üblich war, mit einem Schiff gefahren, das entlang der Küste fährt. Nun finden sie ein Schiff, das weit übers offene Meer direkt nach Tyrus hinunterfährt, um dort die Ladung zu löschen. Er schreibt Lukas, wir haben Zypern links liegen gelassen. Lukas beschreibt immer ganz außerordentlich detailliert, geht also hier übers offene Meer. Das hat man nur gewagt in besonderen Zeiten, in denen man wusste, dass das östliche Mittelmeer einigermaßen ruhig bleibt. In stürmischen Zeiten wäre die Fahrt über das offene Meer für die damaligen Schiffe viel zu gefährlich gewesen. Ich habe uns mal so ein Schiff mitgebracht, ein Bild. Römisches Handelsschiff, in der Regel 25 bis 30 Meter lang. Sie waren reine Segelschiffe. Denn wenn man Ruderer gebraucht hätte, dann hätte man im Rumpf die Ruderbänke anbringen müssen und dann wäre viel Platz für Ladung verloren gegangen. Deshalb waren diese Frachtschiffe in aller Regel reine Segelschiffe. Und als reine Segler waren sie natürlich Wind und Wetter mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Allzu stürmischer See konnte man damit nicht trotzen. Das erleben wir ja später noch auf der Reise des Paulus Richtung Rom. Passagierschiffe gab es damals nicht. Wer reisen wollte, ging in den Hafen, suchte ein Schiff, das zum nächsten zu seinem gewünschten Reiseziel auslief. Wenn da noch Platz an Bord war, dann konnte man gegen Bezahlung an Bord gehen. Seine Verpflegung musste man aber selber mitbringen. Also Traumschiff war anders. So sind Paulus und seine Begleiter also an Bord eines Handelsschiffes gelangt, das direkt südlich von Zypern den Hafen von Tyros ansteuerte. Habe ich schon gezeigt. Da sind sie dann angekommen. Tyros, da sehen wir einen Blick vom alten Tyros Richtung Meer. Da gibt es eine einwöchige Zwischenstation. Wir hören von dieser Gemeinde in Tyros sonst nirgends. Es scheint auch eine kleine Gemeinde gewesen zu sein. Muss immer ganz genau hinhören. Lukas schreibt, nachdem wir sie gefunden hatten. Wenn man findet, dann hat man vorher gesucht. Also das war eine kleine Gemeinde, die man erstmal auffinden musste. Paulus bleibt volle 7 Tage. Ob er sich bewusst so viel Zeit für die Geschwister genommen hat oder es kann auch 2 andere praktische Gründe gehabt haben. Das Schiff fuhr weiter, musste aber in Tyros erstmal Ladung löschen und brauchte dafür so lange. Oder sie sind umgestiegen, haben ein neues Schiff gesucht, mit dem sie weiterfahren können. Auf jeden Fall auch in Tyros, und das ist jetzt ja der Gedanke, der uns als roter Faden durch diese Reise begleitet, erleben wir die herzliche Gemeinschaft der Kinder Gottes. Als sie dann nach 7 Tagen aufbrechen, geleiten Paulus und seine Gefährten die Brüder samt ihren Frauen und Kindern. Die machen Gemeindeausflug gewissermaßen. Wir sehen aber die intensive Gemeinschaft. Auch da fällt es ihnen schwer, sich von dem Paulus loszureißen. Die ganze Gemeinde mit Frauen und Kindern, alle drum und dran, begleiten den Paulus mit hinaus aus der Stadt. Am Ufer knien sie nieder und beten miteinander. 2 ganze Verse widmet Lukas dieser Abschiedsszene. Das ist deshalb auffällig, weil die Bibel in der Regel ja in einer ganz dichten und ganz gedrängten Weise nur das Allerwichtigste berichtet. Und sachlich hätte Lukas eigentlich gar keine Notwendigkeit gehabt, so ausführlich zu erzählen. Natürlich bestiegen die einen das Schiff und die anderen gingen wieder heim. Was hätten die auch sonst tun sollen? Aber man spürt, in welcher Intensität die geschwisterliche Gemeinschaft hier empfunden wird, und deshalb berichtet Lukas auch außergewöhnlich ausführlich darüber. Von Tyros kommen sie nach Ptolemais, gleich ein paar Kilometer südlich, da sind sie wohl mit dem Schiff gefahren, auch dort bleiben sie einen Tag aber nur bei den Brüdern, und dann geht's weiter nach Caesarea. Wir sehen auf dem Bild rechts das, was man heute noch vom alten Hafen im Gelände sieht, und links unten eine Rekonstruktion, wie der früher mal ausgesehen hat. Man kann es ganz gut erkennen. Die natürlichen Gegebenheiten hat man ausgenutzt und verstärkt, um den Hafen zu schützen gegen die Wellen. Da steht ein gewaltiger Leuchtturm. Da sieht man, wie das entsprechend damals war. Und man versteht dann auch, warum die üblicherweise lieber an der Küste entlang gefahren sind. Wenn nämlich dann schwere Unwetter aufkamen, dann konnte man versuchen, einen solchen geschützten Hafen anzusteuern und hatte dann Zuflucht, bis das schwere Unwetter vorbei war, um dann die Schiffsreise wieder fortzusetzen. Hier in Caesarea wohnt der uns allen wohlbekannte Philippus. Auch in der Kirchengeschichte gelegentlich verwechselt, der Evangelist und der Diakon, also der Jünger, Apostel Philippus. Lukas nennt ihn Evangelist, aber er beschreibt ganz deutlich, dass es einer der Diakone war, einer von den 7. Philippus war ja zusammen mit Stephanus der bedeutendste dieser 7 Diakone. Und wir wissen, er war einer der ersten, der das Evangelium über die Grenzen des Judentums hinaus zu den Heiden brachte. Noch bevor Petrus ins Haus des Cornelius kam, wo standen das? Auch in Caesarea. Also wir sehen, Caesarea ist eine ganz dichte Stadt, wo sie da jetzt miteinander sich aufhalten. Ob der Cornelius noch da ist, ob der mit seinen Truppen längst wieder versetzt wurde, wird uns nicht berichtet, aber die Begegnung von Petrus mit Cornelius fand auch hier statt. Aber vorher schon hatte der Herr den Philippus auf die Straße nach Süden geschickt, um dem Kämmerer aus dem Morgenland zu begegnen. Er durfte ihn zum Glauben führen und auf den Namen Jesu taufen, und der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Diesen Philippus also, den treffen sie hier in Caesarea, und der hatte 4 Töchter. Und die leben als Jungfrauen ehelos bei ihrem Vater und unterstützen ihn offensichtlich in seiner evangelistischen Arbeit. Alle 4 Töchter besaßen die Gabe der Prophetie. Ob sie ebenfalls prophetische Botschaften für den Paulus hatten, wird uns nicht berichtet. Nach der Überlieferung übrigens siedelte Philippus später mit seinen Töchtern nach Hierapolis in der Türkei. Das ist ganz nah beim heutigen Pamukkale. Das ist Türkei-Reisenden wohl bekannt wegen seiner berühmten Kalksinterterrassen, dieses Naturphänomen. Praktisch direkt dort war das alte Hierapolis. Und der Bischof Papias von Hierapolis, gestorben 140 nach Christus, erwähnt, dass er die Töchter von Philippus persönlich noch gekannt habe und von ihnen hörte, was die Apostel gelehrt hatten. Philippus selber soll um 80, 81 den Märtyrertod gestorben sein und man hat dann im 4. Jahrhundert dort, wo er gestorben ist, diese Kirche errichtet. Das sind noch die Reste davon. Nach Adolf Schlatter war auch das prophetische Wort dieser vier Töchter in Kleinasien geschätzt und ihr Grab bis ins 2. Jahrhundert hinein in Ehren gehalten. Ich sage das einfach auch nochmal deshalb, Thema Entstehung, Bibel, Überlieferung, Neues Testament, wir sehen, wie nah die dran waren, auch die alten Bischöfe noch. Für uns sind es 2000 Jahre, riesenlanger Zeitraum, können wir uns fast gar nicht praktisch vorstellen, aber die waren damals alle noch ganz nah dran. Und so sind sie hier bei Philippus und seinen vier Töchtern, wo sie etliche Tage blieben. Und was konnten da Lukas und die anderen von Philippus alles aus erster Hand erfahren? Denn wir erinnern uns, die Apostel hatten ja bei der Wahl der sieben Diakone ein klares Maß gesetzt. Wer muss das sein? Welche Voraussetzungen müssen die erfüllen? Augenzeugen müssen von Anfang an dabei gewesen sein, müssen von Anfang an alles miterlebt haben. Und so einem Mann, der von Anfang an alles miterlebt hat, dem begegnen Sie hier nun mit dem Philippus. Rund 20 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu. Nach mehreren Tagen des Aufenthalts geht es dann weiter. Von einigen Jüngern der Gemeinde werden sie begleitet. Wir sehen wieder die praktisch gelebte geistliche Gemeinschaft der Geschwister. Die Formulierung, wir machten uns bereit, deutet wohl darauf hin, dass sie Reittiere bereitgestellt bekommen haben für den längeren Landweg hinauf nach Jerusalem. Das war jetzt noch ein Stück, da ging es mit Schiff nicht mehr, von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Nicht ganz klar ist, wo Mnason, dieser alte Jünger aus Zypern, wohnte. Er könnte in Jerusalem gewohnt haben oder er war die letzte Zwischenstation, bevor sie nach Jerusalem hinaufreisten, wo sie dann nochmal übernachtet haben. Auch hier nochmal wird die Begegnung mit einem betont alten Jünger genannt, der ebenfalls wahrscheinlich ziemlich von Anfang an dabei war und von dem sie wieder viel Interessantes aus erster Hand erfahren können. Und dann berichtet Lukas von der freudigen Aufnahme in Jerusalem. Liebe Geschwister, was ist es für ein Trost, auf dem Weg der Jesus-Nachfolge nicht allein zu sein? Gerade wenn es auch durch schwierige Zeiten geht, die Gemeinschaft der Kinder Gottes und der Geschwister im Herrn zu erfahren. Und meist sorgt der Herr dafür, dass wir nicht ganz und gar ohne solche Gemeinschaft bleiben müssen. Ich habe es zwar selber so erlebt und vielleicht habt ihr es auch so erfahren. Es gibt Situationen, da scheint es zunächst so, da führt uns der Herr in Situationen der Einsamkeit. Da haut er uns erstmal alle Gemeinschaft unter den Händen und Füßen weg. Ich denke, das tut der Herr aus einem guten geistlichen Grund. Er will nicht, dass wir uns auf Menschen verlassen. Er will, dass wir uns ganz und gar und alleine auf ihn verlassen. Und deshalb stellt er uns manchmal in sehr schweren Situationen zunächst einmal ganz alleine hin. Aber dann lässt er uns nicht allein, sondern dann stellt er uns auch wieder die Geschwister an die Seite. Als mein Weg aus der Landeskirche herausführte, da hat der Herr zum Beispiel schon vorher dafür gesorgt, dass der Kontakt mit Bruder Hellenschmidt wieder zustande kam. Pfarrer Hellenschmidt war schon ein benachbarter, befreundeter Nachbarpfarrer meines Vaters gewesen, da habe ich noch in den Windeln gesteckt. Über viele Jahre und Jahrzehnte hatten wir keinen Kontakt mehr und wenige Jahre vor dieser Zeit war der Kontakt wieder entstanden. Und dann, nachdem sich im Grunde alle anderen Brüder abgewandt hatten,
Da stand er an meiner Seite als brüderlicher Freund und Wegbegleiter und ist das bis heute geblieben. Und dann meldete sich damals ganz unverhofft noch ein Zweiter, den habe ich persönlich vorher gar nie gekannt, der damalige Uracher Amtsgerichtsdirektor und ehemalige Präsident der Württembergischen Landessynode Hans Eisler. Der rief mich damals an und machte das Angebot und sagte, wenn Sie wollen, Bruder Czarnke, dann schicken Sie mir doch Ihre ganzen Unterlagen, damit ich als Jurist mal einen Blick drauf werfen kann. Das hat er getan und trat als zweiter Bruder an meine Seite. Und er hat mich dann, wie Pfarrer Hellenschmidt auch, immer wieder zu den Gesprächen beim Oberkirchenrat begleitet. So hat er dafür gesorgt, dass ich nicht alleine sein musste. Später, als wir am Dienst in der Freien Evangelischen Gemeinde zu Ende ging und wir durch die schwerste Zeit unseres Lebens gingen, da hat uns der Herr ein befreundetes Ehepaar zur Seite gestellt. Die waren früher bei den Zeugen Jehovas gewesen und hatten die Wahrheit schlicht aus eigenem Lesen der Schrift erkannt, waren zum Glauben gekommen. Eigentlich war nur finsterste Nacht um uns her. Wir hatten keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Und so saßen wir da wieder einmal zusammen und da sagten die beiden, den genauen Wortlaut habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber ziemlich genau so. Sie sagten, wir dürfen uns heute schon auf den Tag freuen, der ganz gewiss kommen wird. Da werden wir miteinander auf diese Zeit zurückschauen und dem Herrn danken, wie er alles wunderbar geführt hat. Und dieser Tag ist gekommen und wir konnten nur staunen und danken, was wir für einen wunderbaren, großen, gewaltigen Herrn haben. Und liebe Geschwister, dazu hat uns der Herr zusammengestellt, dass wir einander so begleiten und trösten, dass wir uns Geschwister sind, die sich gegenseitig in Liebe tragen, in den Gebeten, in der praktischen Hilfe. Schenke uns der Herr noch viele Jahre, in denen wir so Freude und Leid der Jesus-Nachfolge miteinander teilen können, in denen wir einander Boten der Liebe Gottes sind. Amen.